Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich kann es nur erwidern. Ihr seid auch sehr easy. Ich bin tatsächlich über 4 Stunden unterwegs gewesen, um zu euch zu kommen. Und wie es bereits schon angetönt worden ist vom René, es ist eine besondere Ehre für mich. Weil, wenn man so in einer Kirche sein darf, von einem Teenager, den man zeitweise auf dem Weg begleiten durfte, erfüllt einem das mit einer grossen Dankbarkeit. Ich möchte zu einem Thema reden, das mich schon längere Zeit sehr begeistert. Und zwar geht es um Gottes Größe. Gott ist ja, wie er es sich im Wort vorstellt, ein Gott, der unfassbar ist und wo man letzten Endes nie ganz begreifen können. Gott gibt aber in seinem Wort uns immer wieder kleine Facetten von seinem Wesen, indem er uns Namen von sich preisgibt. Und der prominenteste unter all diesen Namen möchte ich gerne mit euch anschauen. Das Thema heisst Jahwe, Staunen über Gottes Größe. Und ich möchte sogleich mit euch eintauchen. Und zwar möchten wir miteinander den 2. Mose anschauen. Und zwar 2. Mose 3. Ich lese einfach ein bisschen ab Vers 1. Und du bist herzlich eingeladen, den Text auf dich wirken zu lassen und Gottes Wort zu dir zu reden lassen. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach Gott: Tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und Gott sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Gott sprach: Ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Gott sprach zu Mose, und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden: Was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. So sollst du sagen zu den Kindern Israels: Jahwe, der Gott eurer Väter, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Das ist mein Name, mit dem ihr an mich denken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Gibt es irgendwie einen komischen Ton? Kann man etwas machen oder stört es? Oder kann man gut zuhören? So, wie ist es so beim Raum? Zu nah, zu weit? Näher? Oh, näher, okay, gut. Ich hoffe, es hält so. Ja, jetzt ist gut. He? Er hat mir ein Like gegeben, von dem her. Hey, lass uns beten miteinander. Himmlischer Vater, ich bin so geehrt, dürfen über deinen wundervollen Namen zu reden. Und ich bitte, Jahwe, dass du heute am Abend zu uns redest. Und zwar jeder genauso, wie er es braucht. Das Reden ist das eine über deine Grösse und das andere ist, wenn du uns deine Grösse offenbarst. Und so bitte ich Jesus in Lukas 11, wie viel mehr wird der Vater denen Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Amen. Ja, ich möchte euch gern heute Abend ein paar tausend Jahre zurücknehmen, ungefähr ins Jahr 1500 vor Christus. In dieser Zeit war das Volk Israel in Gefangenschaft in Ägypten. Und die Ägypter haben sie geplagt, wie es nur gegangen ist. Außerhalb von Ägypten ist ein Mann ganz einsam am Schafhüten, wo Mose heisst. Es sind nicht einmal seine eigenen Schafe, sondern es sind Schafe von seinem Schwiegervater. Der Mose ist also eine Art Hilfshirte. Da ist jetzt an und für sich nichts Besonderes, wenn man jedoch bedenkt, dass der Mose damals einer der bestausbildendsten Menschen war, weil er damals noch am pharaonischen Hof eine Eliteausbildung genossen hat, ist es schon sehr verwunderlich, dass der Mose da außen als eine Art Hilfshirte dient. Wie ist es dazu gekommen? Der Mose hat ein Temperament gehabt. Und es hat eine Situation gegeben in Ägypten, wo er einen Wutausbruch hatte. Der Wutausbruch hat zu einem Mord geführt. Das eine zum anderen. Und so hat er müssen flüchten. Und er ist als ein Mörder geflüchtet. Und da ist er jetzt. Man kann jetzt sagen, wie lange? 2, 3, 4 Jahre? Auch nicht 10 Jahre, sondern seit 40 Jahren ist der Mose da außen im Nichts. Man kann sagen, auf dem Abstellgleis. Der Mose hat menschlich gesehen sein Leben komplett verwirkt. Aber auch wenn vielleicht das Leben menschlich verwirkt ist, ist es bei Gott noch lange nicht verwirkt. Auch wenn wir ans Ende von unserem Selbst kommen, ist Gott am Anfang. Oder wie sie in dem wunderschönen Lied heißt: Here at the end of me, there is your victory. Da ist ein Gott, der über alle unsere Unmöglichkeiten und über unser Versagen und über unsere Unzulänglichkeiten, auch wenn wir komplett das Leben an die Wand gefahren haben, noch lange nicht mit uns fertig ist. Und das möchte ich dir zuallererst zusprechen. Vielleicht bist du selber in einer Situation in deinem Leben, wo du sagst, hey, I messed it up. Komplett. Vielleicht stehst du aber im Moment auch in deinem Leben wie vor einem Berg. Und du hast keine Ahnung, wie der Berg jemals weg, wie du den kannst wegrücken kannst oder wie du den willst überklettern oder was auch immer. Ich möchte dir zusprechen, Gott ist noch lange nicht fertig mit dir. Er macht deine Mess zu einer Message und deinen Test zu einem Testimony. Und genau so ist es mit dem Mose. Der Mose eines Tages wieder unterwegs mit seinen Schafen, treibt seine Schafe auf die Weide raus, irgendwo in der Wüste raus. Und wo er so unterwegs ist, sieht er plötzlich eine eigenartige Erscheinung. Ein Busch, der brennt. Ziemlich verwunderlich, weil der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Und so heisst es, wie der Mose näher geht, um zu schauen, was das ist. Und in dem Moment kommt plötzlich eine Stimme aus dem Busch raus und sagt, Mose, Mose. Der Mose sagt, da bin ich. Und die Stimme sagt, Mose, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus, denn du bist auf heiligem Land. Und dann findet das Gespräch statt. Und Gott sagt aus dem Busch aus dem Mose, ich habe die Schreie von deinem Volk in Ägypten gehört. Ich sehe ihre Schmerzen. und mein Erbarmen ist so gross, dass ich mich entschieden habe, sie zu befreien. Gedankenstrich. Und übrigens, Mose, ich will dich brauchen. Dich. Der Mose ist in dem Moment komplett überfordert und er sagt dann so, okay, also wenn ich jetzt nach Ägypten gehen würde und die würden mich dort fragen, welcher Gott sendet dich? Was soll ich denen sagen, Gott? Gott, was ist dein Name? Und dann offenbart ihm Gott seinen Namen, den Namen Jahwe. Jetzt, was hat es mit dem Namen eigentlich genau auf sich, Jahwe? Spannend ist, es ist nicht irgendein Name Gottes, wie viele, die in der Bibel erwähnt werden, sondern es ist der Name Gottes. Wir finden den Namen Jahwe über 6000 Mal allein im Alten Testament. Es ist der eigentliche Name von Gott. Was ist die Bedeutung von dem Namen? Und spannend ist, der Name Jahwe enthält im Hebräischen das Wort Sein. Man kann es also übersetzen mit Ich bin der Seiende oder Ich bin der Ich Bin, wie es gewisse Übersetzungen machen. Jetzt kann man sagen, schön, Gott ist. Was ist da daran so besonders, oder? Ich meine, wir sind ja auch alle. Wir sind heute da. Was ist an dem Namen so besonders, dass Gott ist? Und um den wundervollen Bedeutungshorizont von dem Namen mit euch ein bisschen anzuschauen, möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine religionsphilosophische Reise. Ich möchte mit euch intellektuell einen kurzen Moment ein bisschen ausufern. Oder wie man auf Neudeutsch würde sagen, abnerden. Von dem her meine erste Frage, sind ihr dabei? Super. Dazu habe ich so ganz lehrmässig einen Flipchart. Ich hoffe, man sieht drauf. Oh, jetzt ist natürlich blöd, wenn ich da rauslaufe. Mir ist gesagt worden am Anfang, ich darf die ganze Bühne brauchen. Und dazu habe ich noch ein paar grosse Stifte mitgenommen, damit man die auch wirklich sieht. Ich möchte euch zu Folgendem mitnehmen. Und zwar, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man Gott kann denken. Die erste Art und Weise ist eine relativ simple Art und Weise. Und zwar, stellen wir uns mal vor, das da ist das Universum. Die erste Art und Weise, wie man Gott denken kann, das ist die atheistische Art und Weise. Der Atheismus sagt, da ist das Universum und es gibt nichts Grösses darüber aus. Es gibt keinen Gott. Und damit ist die atheistische Sichtweise auch abgehakt. Dann gibt es die zweite Sichtweise, das zweite Modell, wie man Gott denken kann, und das ist sehr, sehr verbreitet. Da haben wir auch wieder das Universum. Die Sichtweise findet sich vor allem in traditionellen Religionen, klassischen Religionen. Ich denke zum Beispiel in der ganzen Geschichte, griechische, römische, germanische, aber auch heute starke fernöstliche Religionen ausprägt. Und die Art und Weise sagt, es gibt einen Gott, aber der Gott ist Teil vom Universum. Das heisst, der Gott ist innerhalb von Raum und Zeit. Und spannend ist, in dieser Weltsicht gibt es ganz, ganz viele Götter. Darum nennt sich das auch Poly, das heisst viel. Theismus kommt von viel Götterei. Eine Spielart davon ist auch der Pantheismus. Pan bedeutet ganz auf Griechisch. Und es bedeutet, dass wie das Universum vom Göttlichen durchzogen ist. Und in dem Modell, wo wir in ganz, ganz vielen Religionen finden, gibt es eine Zweigeteilung vom Universum. Und zwar gibt es zuallererst einmal eine obere göttliche Hälfte. Das bedeutet, innerhalb vom Universum gibt es eine obere Sphäre und dort sind Götter. Und wie schon gesagt, Götter sind Teil vom Universum. Zum Beispiel kann ein Gott die Sonne sein. Das wäre dann bei den Griechen der Helios, bei den Altägyptern der Re. kann aber auch zum Beispiel ein Baum sein. Denken wir zum Beispiel an Germanen, die vielfach Bäume angebetet haben. Es kann aber auch zum Beispiel der Donner oder der Blitz sein, der Regengott und so weiter und so fort. Und in der unteren Sphäre, der menschlichen Sphäre, da ist der Mensch beheimatet. Was jetzt ganz interessant ist, und zwar zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre findet jetzt ein Austausch statt. Und zwar kann der Mensch bei Gott oder den Göttern Sachen bewirken. Der Mensch tut also Opfer bringen oder er tut beten, damit Götter ihm im Gegenzug Sachen geben. Zum Beispiel will jetzt der Mensch kriegen, dann geht er zum Kriegsgott, das kann bei den Germanen der Ares sein, bei den Römern der Mars, und bringt dem ein Opfer dar, damit er nachher Erfolg hat beim Krieg. Oder der Mensch will etwas säen und dann geht er zum Regengott, bei den Kanoniten wäre es der Baal, damit der Baal ihm nachher Regen gibt, damit er ansehen kann. Das ist also eine Art göttliche Business-Transaktion. Du machst und gibst, damit Gott dir gibt. Und das hat man ganz einfach damals genannt. Do, auf Latinisch, ich gebe, und damit du gibst. Das war das Prinzip. Ich gebe etwas, damit Gott mir im Gegenzug das gibt, was ich will. So hat das Ganze funktioniert. Und das Interessante ist ja dem Konzept, und jetzt gehe ich da gleich wieder mal so ein bisschen langsam zum Boden landen, aber das Prinzip ist simpel. Das Prinzip bedeutet, dass du die Transaktion hast und die Götter da, wenn man das anschaut, alle Teil vom Universum sind. Das ist wichtig. Die sind Teil von Raum und Zeit. Das bedeutet, wenn sie Teil von Raum und Zeit sind, die Götter haben mal einen Anfang gehabt. Wenn du die Mythen liest, ist Götter werden geboren, Götter sterben auch, oder? In der germanischen Religion hat man von der Götterdämmerung, wenn am Schluss alle Götter sterben. Kurz gesagt, all die Götter da, die sind nicht ewig. Jetzt kommt die christliche, strich jüdische Sicht und jetzt kommt etwas komplett anderes. Und jetzt werden wir dann ein bisschen spüren, was der grosse Unterschied ist. Und zwar ist es so, das hebräische Wort Yahweh, also ich bin, der ich bin, das ist nicht an eine Zeitform gebunden. Kann sein, ich bin sie, ich bin oder ich werde sie. Gewisse Übersetzungen übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde, oder? Das bedeutet, Yahweh ist im Vergleich zu diesen Konzeptionen nicht Teil vom Universum. Er ist nicht Teil von der Zeit. Sondern Jahwe ist darum außerhalb vom Universum. Jetzt ist interessant, man geht heute ungefähr davon aus, dass das Universum tatsächlich etwa so, also es ist so ein bisschen rund, geht man davon aus, so ein bisschen ellipsenförmig. Und man geht davon aus, dass das Universum ungefähr 13,8 Milliarden Lichtjahre gross ist. Wenn ich jetzt einmal so klatsche, dann ist das Licht in dieser Zeit zweimal um die Welt herumgegangen. Also so schnell ist das Licht. Jetzt stellt euch mal vor, das Ganze würde man ein Jahr laufen lassen. Das können wir nicht mehr denken, das ist so gross. Und jetzt nimmst du nicht ein Jahr, sondern 13,8 Milliarden Jahre. Und dann hast du ungefähr das Universum. Und jetzt stellen wir uns vor, dass Jahwe außerhalb vom Universum ist. Dass er das Universum in seiner Hand hat. Ja, wie gross ist denn Jahwe? Im Namen Jahwe liegt eine riesengroße Macht. Und es bedeutet nichts anderes, er ist nicht Teil von Raum und Zeit, er ist ewig. Wenn wir sind, sind wir innerhalb von Raum und Zeit. Aber Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ist der ewig Seiende. Er ist in einer ganz anderen Qualität als wir. Ich habe schon ein paar Israelreisen verleiten. Und was mir immer wieder auffällt im Gespräch mit orthodoxen Juden, sie würden niemals den Namen Yahweh aussprechen. Sie haben so eine grosse Ehrfurcht vor dem Namen Gottes, dass sie bis heute Hashem sagen. Einfach nur den Namen. Den Namen. Und klar, ich glaube, von meinem Glauben als Christ, dass man schon den Namen sagen darf. Und ich finde es auch gut, dass man ihn wieder in die Bibel nimmt, wie es zum Beispiel die neue evangelistische Übersetzung macht. Ich finde es schade, dass er nicht mehr steht. Aber ich glaube, wir können etwas lernen von den Juden. Und zwar von dieser Ehrfurcht vor dem Namen Yahweh, wenn wir verstehen, wie unbeschreiblich gross er ist. Jetzt, was bedeutet das für uns? Ist immer noch ein bisschen abstrakt. Gott ist außerhalb vom Universum. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach einmal, wir können Gott nicht finden. Wir können nicht im Wald, gibt es zum Murten einen Wald? Gut, wir können nicht zum Murten in den Wald spazieren und hinter einem Baum finden wir Yahweh. Du kannst ja nicht mit dem Space Shuttle hinter den Andromeda-Nebel gehen, ein paar Milliarden Lichtjahre, und dann, jetzt habe ich Yahweh gefunden. Weil du wirst Yahweh in dem Universum nicht finden können, weil er außerhalb ist. Du kannst ihn nicht finden, wenn er sich nicht auffindbar macht. Und wie macht sich Gott auffindbar? Ganz einfach, indem er reden tut. Und genau das passiert in unserer Geschichte, wo Yahweh plötzlich aus dem Nichts mit dem Mose da anfängt zu reden. Jetzt ist die Frage, okay, das ist mega schön, dass der Mose das vor 3.500 Jahren hat erleben durfte. Wie können wir Yahweh hören? Wie können wir mit Yahweh, ich sage jetzt mal, noch ein bisschen weiter in Gemeinschaft kommen? Und ich sage es mal so, die traurige Nachricht ist, wir können das gar nicht. Vielleicht ist euch das aufgefallen, in unserem Text drin wird Yahweh beschrieben als einer, der im Feuer ist. Der Dornbusch von Yahweh brennt. Feuer ist in der Bibel vielfach Ausdruck von Gottes Heiligkeit. Heilig bedeutet nichts anderes, die absolute Perfektion. Gott ist in seinem Wesen absolut perfekt. Exzellent, rein, makellos, vollkommen. Jetzt, wir Menschen, ja, ich denke, man könnte sagen, also ich zumindest, ich bin komplett unperfekt. Ich bin unrein, unheilig, sündig. Das heisst, wenn wir Menschen auf Yahweh treffen, trifft das Gegenteil aufeinander. Wie Wasser und Feuer, das geht nicht miteinander. Und das ist genau in unserer Geschichte, wo der Mose, der zum Dornbusch geht, dann ruft Yahweh, halt! Komm nicht näher. Wenn der Mose in dem Moment näher gegangen wäre, hätte er sterben müssen, weil er das Innerste von Gottes Wesen gar nicht hätte verkraften können. Und das ist zuallererst eine schwierige Botschaft. Wir können nicht einfach gehen, ja, wie da bin ich. Weil wenn du dort hin wirst gehen, wirst du nicht mehr sein. Versteht ihr, das ist genau wie die Sonne. Die Sonne ist gut. Aber wenn wir jetzt nachher daran hergehen, dann sterben wir alle. Weil sie gut ist und Leben gibt. Aber wir können nicht zu nahe gehen. Und so ist es auch mit Gott. Und darum ist die Frage, ja, aber wie können denn wir einfache Menschen, die in Raum und Zeit geboren sind, wie können denn wir unperfekt, unvollkommen, sündig, wie können denn wir mit dem Gott in Beziehung kommen? Und die Antwort finden wir in unserem Text. Das Volk Israel ist nämlich genauso in einer aussichtslosen Situation gefangen in Ägypten, komplett aussichtslos. Die Ägypter haben bereits angefangen, ihre Kinder umbringen. Und dann passiert etwas. Vers 7. Dort sagt Gott uns, Gott sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört. Ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. Yahweh ist damals in die aussichtslose Situation vom Volk hineingekommen, indem er oben runtergekommen ist. Und wisst ihr was? Das Gleiche ist auch bei uns passiert. Gott ist auch in unsere aussichtslose Situation hineingekommen. Er hat uns nicht den Mose gegeben, sondern er hat uns sich selber gegeben. Gott ist vor 2000 Jahren in Jesus Christus zu uns auf die Welt gekommen. Und der Name Jesus, auf Hebräisch Jeshua, bedeutet übersetzt, Jahwe ist Rettung. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Der ewig Seiende, der das Universum in seiner Hand hat, kommt auf die Erde. Das ist doch völlig undenkbar. Wie soll das passieren? Jesus hat gesagt zu den Leuten, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist doch völlig undenkbar. Und damals war es für die Juden genau gleich völlig undenkbar gewesen. Im Judentum hat es sogar als eine riesengroße Gotteslästerung gilt, wenn sich irgendein Mensch angemasst hat, Jahwe zu sein. Und man merkt es immer an den Reaktionen, wenn Jesus immer wieder einmal, ich sage mal, so kleine Hinweise gibt. Das ist ganz interessant, wie sie reagieren. Beispielsweise in Johannes 8 macht Jesus eine Aussage, und zwar sagt er dort wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus sagt zum anderen, hey, bevor der Abraham war und er ist im Jetzt, oder? Ich bin schon dann gewesen. Und dann macht er noch die Verbindung, bin ich. Also ich bin. Ein Hinweis auf Jahwe. Und was ist die Reaktion von denen, die es hören? Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Oder ein anderes Mal, wo Jesus Christus vor dem Gericht ist, fragt ihn der Hohepriester, bist du Gottes Sohn? Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin's. Wieder der Hinweis zu Jahwe, oder? Und was passiert? Der Hohepriester verreißt in dem Moment sein Gewand und sagt, der ist des Todes. Die Menschen nehmen nachher Jesus und hängen ihn ans Kreuz, weil sie behauptet haben, der hat von sich gesagt, dass er Jahwe ist. Aber sie haben etwas übersehen. Jesus war Jahwe. Jesus ist der ewig Seiende, der einen Körper aus Fleisch und Blut angenommen hat, um zu uns zu kommen, um uns zu retten. Wie können wir jetzt genau von Jesus gerettet werden? Also nur einmal, Jesus kommt da auf die Erde zu uns. Er ist der Perfekte, der Heilige, der ein Leben lebt, das in sich perfekt und rein war. Wenn man jetzt denken wie man in den meisten, eigentlich in jeder Religion, denkt, dann müssen wir sagen, ja, ganz einfach, da und das. Du gibst dir richtig Mühe im Leben. Du lebst das Leben mit ganz viel Betten, mit Bibellesen, machst noch ein paar Wallfahrten, strengst dich an und am Schluss wird dich Jahwe beschenken, indem du zu ihm kommen darf. Aber verstehen, das funktioniert nicht, weil Jahwe ist heilig. Wir können nicht einfach dort drüber spazieren. Do und das funktioniert nicht, weil wir den Heiligkeitsstandard von Gott nie werden erfüllen. Und darum macht Jesus Folgendes. Jesus geht an ein Kreuz. Und an dem Kreuz nimmt er alle unsere Unzulänglichkeiten, unsere Verfehlungen, unsere Sünde auf sich, damit wir können vollkommen rein werden. Makellos. Und wenn wir rein sind, können wir wieder in die wundervolle Beziehung zurück mit Jahwe kommen. Jetzt ist etwas Interessantes. Do und das funktioniert nicht. Und aus dem Grund macht Jesus Christus beides. Jesus macht es do und das. Jesus macht es do, indem er die den Himmel verlässt und die, auf die Erde kommt und am Kreuz sich selber gibt. Und die Belohnung von seinem perfekten Leben, das ewige Leben, geht er uns dafür, anstatt sie selber zu nehmen. Jesus weiss, wir können nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Und aus dem Grund tut er alles, damit wir in den Himmel kommen können. Das finden wir wunderbar in dem Vers zusammengefasst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Do. Damit alle, die einen Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben ererben. Dies. Jesus tut beides für uns. Bei ihm heißt der Satz nicht, ich gebe, damit du gibst, sondern bei ihm heißt der Satz, ich gebe, damit ich gebe. Jesus hat alles gemacht. Nicht, weil wir grossartig sind, sondern weil er grossartig ist. Nicht, weil wir etwas Besonderes geleistet haben, sondern weil er bereits alles geleistet hat. Römer 8, Vers 32, wie sollte uns Gott mit seinem Sohn nicht alles schenken? Jetzt, zum Schluss, was heisst es das ganz konkret für uns? Wir können mit dem Gott in eine Beziehung kommen, wenn wir auf unsere Knie gehen und Jesus unsere Schuld, unsere Last, unseren Ballast abgeben und er befreit uns komplett. Und dann können wir Jesus unser Leben anvertrauen. Und du kannst das in einem Gebet machen, wenn du das noch nie gemacht hast. Ermutig dich, geh zu deinem Pastor, wenn du keinen Pastor kennst, weil du das erste Mal da bist. Geh auf die nächste Person neben dir und fragst, bist du Christ? Und du kannst das mit dieser Person in einem Gebet machen. Und ich darf immer wieder in meiner Laufbahn als Pastor erleben, wie das Menschen machen. Und dann kann ich sagen, es ist nichts, was schöner ist als das. Vor ein paar Wochen hat meine Nachbarin Jesus sein Leben gegeben. Sie ist da gehockt und hat es einfach nicht fassen, wo der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Die ist über 70 und hat gesagt, ah, das gibt es ja nicht. Also so etwas habe ich noch nie erlebt. Was ist das für ein Frieden, was ist das für eine Fülle, die mich durchströmt? Da ist sie immer wieder im Haus rumgelaufen und hat es einfach nicht geglaubt. In dem Moment ist sie in eine Beziehung mit Jahwe gekommen. Mit dem, was sie gemacht hat. Mit dem, was das Universum in der Hand hat. Es ist undenkbar. Aber es ist real. Jetzt, vielleicht denkst du, ich habe das schon einmal gemacht. Halleluja. Aber ich möchte gerne brauchbarer werden für den Gott. Also ich meine, wenn der Gott wirklich so gross ist, dann möchte ich in der kurzen Zeit, wo ich auf der Erde bin, möglichst viel für den Gott bewegen. Was braucht es da dazu? Und spannend ist, wir finden die Antwort in unserem Text, weil der Mose macht etwas recht Interessantes, nachdem er zu Jahwe kommt, er zieht seine Schuhe aus. Was bedeutet Schuhe ausziehen genau? Schuhe ausziehen ist im hebräischen Denken ein Ausdruck, dass du den Besitz abgibst. Beispielsweise im Buch Rut, für alle die, die bibelkundig sind. Nachdem der Boas den Acker von seinem vom Verwandten kauft, nimmt der Verwandte, zieht seine Schuhe aus und wirft sie auf den Acker. Das heisst, da der Acker ist dir. Wenn also der Mose da seine Schuhe auszieht, drückt er damit aus, Gott, ich gebe dir meinen Besitz, ich gebe dir mich selber. Das grosse Geheimnis ist jetzt, wenn ihr wollt, von Gott möglichst gebraucht werden, geht das nur, indem ihr Gott restlos eure Hülle hergebt, wo er euch möchte brauchen möchte. Gott möchte nicht viel von euch. Er möchte alles. Und wenn ihr ihm das hergebt, wird er euch mächtig brauchen. Genau wie der Mose. Der Mose hat tatsächlich noch gezögert, aber er hat gesagt, da bin ich. Und Gott hat den Mann gebraucht, einen gesuchten Mörder, um ein Volk über 1 Million in die Freiheit zu führen, weil er bereit war. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit? Bist du bereit, dich von Jahwe brauchen zu lassen? Vielleicht hast du mal viel Geld. Das ist schön. Aber wenn du mit Jahwe in der Herrlichkeit bist, wird dir sowieso alles Geld gehören. So what? Vielleicht wird dein Name mal ein bisschen berühmt werden auf dieser Welt. Wenn du Jahwe hörst, steht dein Name im Buch vom Leben. Bis in alle Ewigkeit. Jahwe ist ewig, das bedeutet, weil er außerhalb vom Universum ist, wird, wenn das Universum mal vergehen wird, Jahwe immer noch bestehen. Und du wirst Teil sein von dem Neuen, wo Jahwe macht. Kurz gesagt, auch du wirst für immer Bestand haben. Und das ist grösser als alles, was die Welt bietet. Ein Mann, William Booth, Gründer von der Heilsarmee, hat einen interessanten Satz gemacht. Und der ist mir ganz wichtig geworden. Er hat gesagt, die Größe der Macht eines Menschen liegt im Maß seiner Ergebenheit. Kurz gesagt, du wirst für Gott so brauchbar, wie du bereit bist, dich ihm herzugeben. Und das wünsche ich dir, ganz persönlich, dass du dich ganz Jahwe zuwendest und du darfst erleben, wie Jahwe dich braucht, in deinem Umfeld, in deinem Job, in deiner Familie und weit, weit darüber aus. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Name so gross ist. Jahwe. Es ist ein Privileg, diesen Namen auszusprechen. Ich danke dir, Gott, dass du so erbarmungsvoll gewesen bist, dass du den Himmel und deine Herrlichkeit verlassen hast, um zu uns zu kommen. Du bist in Schmutz hineingekommen, auf eine sündige, verdorbene Welt. Und bist am Ende von deinem Leben schmutzig geworden, indem du alle unsere Vergehen getragen hast. Aber weil du schmutzig geworden bist, können wir rein sein. Heiliger Geist, du siehst jetzt jeden, der da ist. Und ich bitte dich, dass du dich offenbarst in deiner Liebe, aber auch in deiner Majestät und Größe. Du siehst, was Sachen sind, die wir dir noch nie hergegeben haben, die wir zurückhalten oder vielleicht noch gar nie einen Schritt auf dich zugemacht haben. Gib uns Mut, um unsere Schuhe auszuziehen und dir herrühren und sagen, Herr, da bin ich. Da bin ich. Brauch mich. Amen.